Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Judicum. Noah, mein Name. Simon ist auch wieder mit dabei. Willst du auch kurz was sagen?
Ja, hallo von meiner Seite auch.
Hast du heute richtig Motivation mitgebracht oder wie sieht's aus, Simon?
Ich habe heute richtig Motivation mitgebracht. Ich sitze ja auch gerade in einem anderen Raum als sonst und habe mir hier so ein kleines Mini-Studio gebaut mit einem Handtuch über dem Mikrofon. Das hört man wahrscheinlich, aber deswegen habe ich heute richtig Motivation.
Heute habe ich was Besonderes vor. Wir besprechen einen Fall, der sich wirklich so oder in ähnlicher Form abgespielt haben könnte, man aber eben noch kein richtiges Urteil hat. Die ein oder andere Person, die die Medien hier verfolgt, wird bemerken, um welche Person es sich im vorliegenden Fall handeln könnte. Wir wollen aber natürlich nichts unterstellen, ne? Dieser Fall soll auf Brandstiftungsdelikte hinweisen und ein bisschen die Mittäterschaft anschneiden, beziehungsweise ja, Tatherrschaftslehre und eingeschränkt subjektive Theorie besprechen wir so ein bisschen. Also holt euch gerne einen kleinen Kaffee oder Tee und wir starten mit dem Sachverhalt.
Noah, noch eine ganz kurze Anmerkung. Also der Fall hier ist natürlich ausgedacht und du hast dich da vor allem nur an einer Geschichte orientiert, die sich so zugetragen haben könnte. Das heißt, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, wer das hier eventuell sein könnte, der als Täter in Betracht kommt, das sind hier vor allem ausgedachte Sachen. Das heißt, wir wollen hier niemandem etwas unterstellen.
Genau, das sollte noch gesagt werden. Außerdem nochmal ein kurzes Danke für die ganze Unterstützung und die vielen Nachrichten, die wir in letzter Zeit auf Instagram zu verschiedenen Themen bekommen haben. Ja, langsam, Simon, werden wir zu einer richtigen Community. Das freut mich auch persönlich sehr und wenn ihr euch mal ein Thema wünscht oder irgendwie Hilfe braucht, dann meldet euch gerne. Aber jetzt geht's los zum Sachverhalt. B hat aus steuerlichen Gründen seiner Frau eine Villa in Berlin gekauft und wohnt dort mit seinen Kindern und seiner Frau. Als er bemerkt, dass einige Baumaßnahmen fällig werden, die sich jedoch für ihn als nicht, sag ich mal, lohnenswert erweisen, beschließt er sich, andere Wege zu gehen. Er überlegt, ein neues Haus an die Stelle der Villa zu setzen, wird jedoch wegen Denkmalschutz davon abgehalten, das Haus abzureißen. Nach reichlicher Überlegung und Gesprächen mit seinem Geschäftspartner A beschließt er, einem Bekannten aus den Kreisen des A dafür zu bezahlen, sein Haus anzuzünden und niederzubrennen. Dieser Bekannte heißt Z. Z ist ein Kleinkrimineller und Gauner und nimmt gelegentlich solche Jobs an, die ihm schnelles Geld versprechen. B fliegt dann mit seiner Frau und seinen Kindern nach Dubai und macht dort einen kleinen Familienurlaub. Währenddessen bewegt sich Z zu der Villa, verschafft sich Zutritt und zündet sie an. Alles läuft wie geplant, doch Passanten bemerken das Feuer, alarmieren die Feuerwehr und können so das Haus vor einer vollständigen Zerstörung retten. Unsere Fallfrage lautet: Wie hat sich B strafbar gemacht? Bedeutet also, dass wir Z und A außen vor lassen, um das Thema in gebotener Kürze anzuschneiden.
Jetzt nochmal eine ganz kurze Frage. Also B war derjenige, dem das Haus gehört und der hat sich mit dem A abgesprochen, der den Z kannte und nach dieser Absprache hat dann Z die Tat so ausgeführt, wie B und A sich das auch vorgestellt haben.
Danke nochmal für die Zwischenfrage. Also der A wird hier komplett außen vor gelassen. Z ist derjenige, der das Haus tatsächlich anzündet, den prüfen wir nicht. Das Haus gehört aber nicht B, sondern seiner Frau F. Also F ist die Eigentümerin der Villa und B ist sozusagen nur derjenige, der da auch wohnt.
Ah, stimmt, das hattest du ja am Anfang gesagt, dass er ihr das Haus sozusagen gekauft hat. Damit wolltest du betonen, dass sie sozusagen Eigentümerin ist.
Genau, richtig. Gut, also die Fallfrage ist, wie hat sich B strafbar gemacht? Das heißt, den Z, den lassen wir komplett außen vor. B könnte sich wegen mittäterschaftlicher Brandstiftung nach § 306 Absatz 1 Nummer 1 und 25 Absatz 2 StGB strafbar gemacht haben, indem er den Z anwies, das Haus seiner Frau anzuzünden. Im objektiven Tatbestand muss man zunächst wissen, was ein Gebäude, Ein Gebäude ist ein durch Wände und Dach begrenztes, mit dem Erdboden fest verbundenes Bauwerk, das den Eintritt von Menschen gestattet. Die Villa ist hier auf jeden Fall relativ unproblematisch ein Gebäude und sogar eine Wohnung, aber das hat hier jetzt noch nicht so viel damit zu tun. Es ist auf jeden Fall ein Gebäude, was auch fremd ist, da das Eigentum, wie wir schon besprochen hatten, bei der F liegt. Tathandlung ist hier das Inbrandsetzen, aber B hat ja nicht selbst Hand angelegt. Und nun kommen wir zu dem Schwerpunkt, der auch ein Standardproblem darstellt. Um eine Mittäterschaft annehmen zu können, müssen wir die Handlung des Z, also derjenige, der tatsächlich die Sache angezündet hat, dem B über § 25 Absatz 2 StGB zurechnen können. Kannst du den mal bitte vorlesen, Simon?
Ja, also in § 25 Absatz 2 StGB steht, begehen mehrere die Tat gemeinschaftlich, sind beide als Täter zu bestrafen, in Klammern Mittäter.
Vielen Dank. Hier hat Z jedoch ganz alleine das Haus angezündet, also lag nicht wirklich eine gemeinschaftliche Tatausführung vor, das kann man jetzt erstmal so nennen, aber das ist natürlich problematisch. Vielmehr hat B allein im Vorbereitungsstadium alle für ihn erforderlichen Tatbeiträge erbracht. Und um das Problem jetzt mal hier abstrakt zu formulieren, fraglich ist, ob jemand Mittäter sein kann, der keinerlei Beiträge mehr im Ausführungsstadium erbringt und auch nicht am Tatort zugegen ist. Und da haben wir ja, wie wir schon öfter besprochen haben, einige Theorien. Tatherrschaftslehre ist die erste. Die nennt man auch materiell-objektive Theorie. Die Literatur sagt, dass Täter ist, wer eine zentrale Stellung innerhalb der Tat einnimmt und so das Geschehen in den Händen hält. Diese Theorie stellt auf die Tatherrschaft an sich ab. Aber dennoch bleibt hier die Frage, ob eine Person, die nur in der Vorbereitungsphase Beiträge leistet, überhaupt Tatherrschaft innehaben kann. Und da gibt es nochmal so eine kleine Unterscheidung. Es gibt einmal die strengere Tatherrschaftslehre, oder auch Lehre von der Mitherrschaft genannt. Hiernach muss die Person wesentlich bei der Ausführung tätig werden, wobei eine körperliche Präsenz zwar nicht erforderlich ist, aber zumindest eine digitale, also beispielsweise per Telefon, mit Hilfe dessen er die Tatausführung steuern kann. Jedoch kann keine Tatherrschaft begründet werden, wenn der Täter im Ausführungsstadium faktisch nicht beteiligt ist. Seien seine Vorbereitungsbeiträge noch so wesentlich. Das sagt zumindest die Theorie. Nach dieser Ansicht hätte B also keine Tatherrschaft. Dann gibt es noch die weite Tatherrschaftslehre. Die weite Tatherrschaftslehre hingegen, das ist hier auch die herrschende Meinung in der Literatur, sagt, dass es möglich ist, dass eine Tatherrschaft angenommen werden kann, selbst wenn die Person nicht an der Ausführung beteiligt war. Dies geht aber nur, wenn die Person im Vorfeld, also in der Vorbereitungshandlung, so wesentlich den Ablauf der Ausführung geplant und vorbereitet hat, dass sein, das sagt man immer so schön, Minus in der Ausführung durch das Plus in der Vorbereitung ausgeglichen wird. Das heißt, im Ausführungsstadium hat er weniger gemacht bis gar nichts und in der Vorbereitungshandlung bzw. im Vorbereitungsstadium hat er hier mehr gemacht. So sagt das die Theorie. Um das Ganze mal zu subsumieren, B hat zwar grob gewusst, wie das Haus angezündet werden soll, er hat aber jetzt keine wesentlichen Vorbereitungsmaßnahmen an sich getroffen, die innerhalb der Ausführung Anwendung finden sollten. Zum Beispiel, kannst du mir da vielleicht ein Beispiel nennen, Simon, um dich nochmal mit einzubeziehen hier?
Genau, also man hätte jetzt sagen können, dass er vielleicht eine genaue Uhrzeit festgelegt hat. Vielleicht hat er einen Benzinkanister bereitgestellt, den der Z hier benutzt hätte und vielleicht hätte er ihm auch irgendwie einen Schlüssel überlassen können, mit dem dann Z in das Haus kommt. Aber ich glaube, keines dieser Voraussetzungen, die ich jetzt einfach mal so reingeworfen habe, liegt hier vor.
Genau, wir haben nichts dergleichen im Sachverhalt angegeben. Und Z wurde das im Prinzip selbst überlassen, wie er das Ganze handhabt. Daher ist auch nach der weiten Tatherrschaftslehre ein tatherrschaftliches in den Händen halten des Geschehensablaufs, so nennt man das ja immer so schön, abzulehnen. Da hier keine Theorie für die Tatherrschaftslehre spricht, also weder die enge noch die weite, ist hiernach zumindest eine Täterschaft des B abzulehnen. Und hier an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Die materiell-objektive Theorie oder wie wir sie gerade Tatherrschaftslehre genannt haben, heißt so, weil hier nach dem Wortlaut des Paragraphen 25 Absatz 2 StGB allein auf die objektiven Geschehenskriterien abgestellt wird. Also materiell sagt er im Prinzip das, was in dem Gesetzestext steht und objektiv dann eben die objektiven Kriterien. Das heißt, nach der Tatherrschaftslehre an sich ist hier gar keine Täterschaft anzunehmen für B. Dann kommen wir aber zu der eingeschränkt subjektiven Theorie, die auch die Rechtsprechung vertritt. Diese Theorie schaut auf die Vorstellung der beklagten Person. Zwar ist auch hier ein Tatbeitrag erforderlich, er muss aber nicht unbedingt im Ausführungsstadium stattfinden. Aber die Person muss die Tat nach ihren Vorstellungen als eigene wollen. Sieht der Täter die Tat als seine an, ist er also Täter. Sieht er sie jedoch als Fremde an, kann er kein Täter sein und ist dementsprechend eher dann nur Teilnehmer. Ein Indiz für diesen Täterwillen ist hier auch die Tatherrschaft, die hier bei B aber, wie wir schon gesagt haben, nicht vorliegt, was aber auch nur ein Indiz ist. Weiterhin kann man auch auf das Eigeninteresse, wie zum Beispiel wirtschaftliches Interesse, abstellen, was nach neuerer Rechtsprechung aber nur eine geringfügigere Indizwirkung verspricht. Bejaht man also das wirtschaftliche Eigeninteresse an der Tat, kann noch nicht direkt auf einen Täterwillen abgestellt werden. Wenn jemand also rein zufällig an einer Tat wirtschaftlich interessiert ist, dürfte er also noch nicht direkt einen Täterwillen haben. Und deswegen ist ein Täterwillen hier auch in dem Sinne erstmal also nach unserer Ansicht abzulehnen und eine Täterschaft scheidet somit aus. Das Ergebnis ist, B hat sich nicht wegen § 306 Absatz 1 und § 25 Absatz 2 StGB strafbar gemacht. Aber was fällt dir ein, Simon, wenn man die Täterschaft ablehnt?
Ja, der Klassiker nach der Täterschaft ist natürlich die Teilnahme. Also wenn die Täterschaft abgelehnt wird, dann kann man hier jetzt auf die Idee kommen, dass man eventuell, ich sag mal, Anstiftung zur Brandstiftung prüft. Das wäre dann nach § 306 Absatz 1 Nummer 1 StGB und 26 StGB. Der 26 ist hier der Anstiftungsparagraf.
Super, genau. Hierzu benötigt man klassisch, also wie man das bei Anstiftung immer macht, erstens die teilnahmefähige Haupttat, also hier die von Z begangene Brandstiftung, die eine vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat ist. Und noch zweitens das Bestimmen zu dieser, also das Hervorrufen des Tatentschlusses, was hier auch vorliegt. Zu diesen beiden Punkten musste der B noch Vorsatz gehabt haben, was hier aber auch vorliegt. Also wir haben relativ unproblematisch das Ganze hier jetzt angenommen. Rechtswidrigkeit und Schuld liegen auch vor. Er hat sich also wegen Anstiftung zur Brandstiftung hier strafbar gemacht. Natürlich kommen auch noch weitere Delikte in Betracht, die wir jetzt kurz noch eben ansprechen wollen, aber wie gesagt, es sollte wirklich der Schwerpunkt auf der Mittäterschaft liegen. Aber er könnte sich natürlich weiterhin auch wegen Anstiftung zur besonders schweren Brandstiftung nach Paragraphen 306a, 306b Absatz 2 Nummer 2 StGB strafbar gemacht haben. Darin wird sozusagen gesagt, ja, wer etwas abfackelt, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Und nicht nur etwas, sondern ein Gebäude oder ein Schuppen abfackelt. Das heißt, das könnte hier auf jeden Fall auch vorliegen, wenn man eben sagt, ja, eine andere Straftat wird ermöglicht oder verdeckt. Da ist jetzt so ein bisschen unklar, will er vielleicht noch einen Versicherungsmissbrauch will er vielleicht anstiften zum Versicherungsmissbrauch? Das weiß man nicht so ganz genau. Auch mit dem Denkmalschutz könnte man hier noch anprüfen. Was aber noch dazu kommt, so um der Vollständigkeit halber, Gebäudezerstörung im Sinne des Paragraphen 305 Absatz 1 und natürlich im Endeffekt Sachbeschädigung nach 303 Absatz 1 StGB.
Und in beiden Fällen natürlich auch in Anstiftung, ne? Weil das hatte der Z unmittelbar ausgeführt. Aber da können wir auf die Sachen von eben verweisen.
Genau, richtig. Also hat sich B hier in ein paar Fällen strafbar gemacht. Schwerpunkt der heutigen Folge sollte die Mittäterschaft sein mit seiner Tatherrschaftslehre und seiner eingeschränkt subjektiven Theorie. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Simon, willst du vielleicht noch kurz was sagen, ob die Leute uns bewerten sollen auf Spotify oder so?
Also nochmal ganz kurz zurück zum Fall. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Wen dieses ganze Thema Mittäterschaft interessiert und bezüglich Fällen, wo der Täter vielleicht nicht unmittelbar vor Ort ist oder etwas vor Ort macht. Wir haben in Folge 14 der Staffel 2, Mord in Abwesenheit, haben wir auch eine ähnliche Folge darüber gemacht, beziehungsweise ich, da war der Noah gerade im Urlaub. Da ging es um einen Täter, der zwar vor Ort war, aber selbst nichts gemacht hat. Wer das Thema nochmal ein bisschen vertiefen möchte, da gerne reinhören.
In dem Sinne vielen Dank auch an dich, Simon, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.